sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht's dir?
Ach du, danke, mir geht's gut. Ich habe mich außerordentlich gefreut, weil du diese Woche, wir befinden uns in der KW-Dingsbums, keine Ahnung, es ist Ende März. Und du hast so nett und konstruktiv und...
Wie es meine
ach,
Art
irgendwie,
ist.
Ja, aber auch, ach, das ist natürlich dann immer, dann so hast du liebevoll über die Architektin geteilt auf Twitter und auf Instagram. Und das hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Das musst du natürlich gar nicht machen.
Das weiß ich, aber ich lasse mich von dir auch nicht davon abhalten. Ich weiß ja, dass du das auch immer nicht so wahnsinnig gut aushalten kannst. Deswegen heute keine Lobpreisungen mehr, echt nur noch kritische Nachfragen. Heute bist du echt richtig auf den Topf gesetzt.
Ja, wir haben uns so angewöhnt, dass wir, wenn von einer von uns beiden ein neues Buch erscheint, wir über das Buch sprechen. Und aus irgendeinem Grund findet das überdurchschnittlich oft, das ist nicht gleich verteilt. Also irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich stehe da
irgendwie häufiger. Weil du halt drei Bücher im Jahr schreibst und ich alle drei Jahre eins. Deswegen,
Und voriges Jahr war irgendwie, hatten die Leute echt endlich mal Ruhe im Karton und konnten irgendwie, hast weder du ein Buch veröffentlicht, noch ich. Und alle konnten irgendwie einfach auch mal durchatmen.
Auch mal ausnahmsweise irgendwas anderes lesen.
Ja, genau.
Sachen von uns. Ja.
Ja.
Wirst du in diesem Jahr eigentlich wieder drei Bücher veröffentlichen?
In diesem Jahr erscheint das Buch Die Architektin. Und es gibt einen Essay, den ich für Rowohlt geschrieben habe, der wird möglicherweise im Dezember noch ausgeliefert. Aber eigentlich ist der offizielle Erscheinungstermin ist im Jänner 2024. Also insofern, es ist ein ganz normales
Essay, den du für Rowohlt geschrieben hast, hast du den geschrieben haben wirst oder hast du den jetzt auch schon wieder fertig gemacht, irgendwie so nebenbei zwischendurch?
Nee, im Gegenteil. Ich habe eher beschlossen, dass das, was ich schon hatte, was ich schon geschrieben habe und das, was ich dann auf unserer Schreibreise geschrieben habe, dass das in einer Welt, die von Textmenge überschwemmt wird und in der es letztendlich auch keine Antworten gibt, dass das ausreicht und dass ich da jetzt noch sicherlich noch dran rumarbeiten werde, die nächsten zwei Monate. Aber ich habe gemerkt, dass es mir psychologisch gut tut, wenn ich mir sage, dass das ja quasi so gut wie fertig ist. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ich davon bereits in der vollendeten Gegenwart geschrieben habe, spreche und und irgendwann, wenn ich die Datei öffne, in ein, zwei Wochen wird es zu einem grausamen Erwachen kommen. Aber wenigstens werde ich niemals sagen, ich schub. Weil ganz ehrlich, das ist wirklich das, was mich am Anfang, als ich angefangen habe 2018, 19 auf Twitter aktiv zu sein, ich glaube, dass ich die Jahre, die ich davor angemeldet war, immer wieder weggegangen bin von der Seite, wenn irgendein deutscher Twitterer in als lustiges Präteritum von schrieb, ich schrub, einen Text da reingeschrieben hat.
Ey. Das heißt außerdem, ich schreibte.
Aber Kerstu, ist dir das auch aufgefallen, dass es in Zeitungen so lustig war? Ich schrub.
Du warst ja ein bisschen früher als ich. Also ich habe zwar meinen Twitter-Account auch schon sehr, sehr lange, aber ich bin da halt hin. Dann irgendwie habe ich mich ein bisschen erschrocken. Dann habe ich es nie benutzt. Und dann habe ich mich irgendwann dazu aufgerafft. Du bist da einfach schon deutlich länger so auch in den entsprechenden Kreisen unterwegs.
Ja.
Ich kenne ja niemanden.
Das stimmt.
Deswegen bei mir schrub niemand irgendwas.
Aber du kennst mich. Ich bin sozusagen die Strickleiter der Außenwelt.
Wie immer bin ich auf deinen Rockschößen bin ich.
Bestseller-Dasein.
Auf deinen Rockschößen bin ich in diverse Kreise schon so eingeflattert.
Meine Rockschöße sind winzig groß.
Mhm.
Ja, Alena, Mensch, war schön.
Das war unser Podcast. zu Die Architektin.
Ja, ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Das ist ja nicht so ganz einfach, aber für mich ist, ich sehe es auch so ein bisschen als Übung, um mich dem, weiß ich nicht, es vergeht ja immer so eine Zeit zwischen, hat das Buch fertig geschrieben und hat an dem Buch die letzten Dinge angefasst und dann entsteht so eine Stille und dann kommt irgendwann das Paket mit den Belegexemplaren, also nicht bei mir, aber normalerweise
ist es so. Kommt es, ja.
Ja, und
ich habe ja schon ein Exemplar bekommen.
Ich also ja, das quasi, finde ich toll.
Es gab schon so eine kleine Sonderaussendung an Friends and Family und die Menschen, die deine Premierenlesung moderieren werden, also unter anderem ich, deine Premierenlesung in Berlin, muss man ja sagen, denn es gibt noch eine Lesung davor in Hamburg. Die ist aber schon ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ist die Berliner Lesung auch schon ausverkauft oder kann man da noch, hat man da noch Glück?
Nee, die ist noch nicht, ausverkauft.
Okay.
Da habe ich gestern noch gehört, dass von mir eingesetzte TestkäuferInnen verfügbare Tickets melden. Genau, und da kommt nämlich auch schon ich kriege hier gerade die erste Anfrage rein. Und zwar fragt die zuständige Kollegin zum Bühnensetting. Mhm. Du sitzt ja mit mir am 18.04. Zusammen auf der Bühne.
Ja.
Zwei Varianten sind möglich. Erstens Podiumssetting, in Klammern breiter Tisch mit schwarzer Husse, Handmikro oder Stativmikro. Und zweitens lockeres Talksetting, in Klammern Sessel plus Beistelltisch, Handmikro oder Stativmikro. Also wir können hier schon mal die Frage Handmikro oder Stativmikro können wir, finde ich,
nichts leichter als aus einem Stativmikro ein Handmikro zu machen.
Genau,
bei Gelegenheit.
Genau. Ja. Also Stativmikro. Und sag mal, wie ist das so? Sagst du Podiumssetting? Ich finde ja, dass hier schon so ein Bias eingebaut ist, in dem gegenüber das lockere Talksetting. Ich finde, das lockere Talksetting passt nicht zu uns.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in diesen dann oftmals bereitgestellten Sesseln nicht so wahnsinnig gut sitze. Aber es ist deine Premiere, Till. Deswegen, ich bin einfach nur Dienerin im Weinberg des Herrn an diesem Tag und ich richte mich nach allem, was du gerne hättest. Also wenn du zum Beispiel lieber die schwarze Husse über dem Tisch, so wie wir das beim letzten Mal hatten, das fand ich eigentlich, also wie gesagt, mach du ganz
genau,
so, wie du denkst,
aber ich finde
am schönsten, ja. Du weißt, sag du mal, wie hättest
also,
du es denn gerne?
Wir haben beide letztes Mal unter der schwarzen Husse, zumindest der Titel meines nächsten Buches, unter der schwarzen Husse, wir haben unter der schwarzen Husse Dinge hervorgezogen, also du zum Beispiel Batida Coco und ich ein Glücksrad und so weiter. Und ich fände es einfach schön, wenn wir die Möglichkeit hätten, auch diesmal wieder Dinge hervorzuziehen, die dann nicht im lockeren Talksetting die ganze Zeit schon so im Fokus des Publikums, wie der Revolver in dem berühmten Zitat von Tschechow, nicht die ganze Zeit schon sichtbar sind und man genau weiß, okay, wenn auf der Bühne eine Flasche Batida de Coco steht, im
wird
ersten
wohl
Akt, dann muss sie im dritten Akt auch getrunken werden. Wir wollen hundertprozentig. Also alle, die noch keine Karten haben und die vielleicht Lust haben zu kommen, freut euch auf einen breiter Tisch mit schwarzer Husse.
Ja, also ich weiß noch nicht so viel, was wir da machen, aber ich weiß auf jeden Fall schon, was getrunken wird. Da habe ich mich schon drum gekümmert.
Er seufzte tief.
Naja, es steht ja auch immer noch Wasser bereit, weißt du? Es wird auf jeden Fall, glaube ich, es wird ein fantastischer Abend und ich würde mich total freuen, wenn die Hütte voll ist und auch ein paar sexy und bodenständig HörerInnen anwesend sind.
Ja, die auch persönlich angesprochen und begrüßt werden.
Selbstverständlich.
Ich habe natürlich mir das alles selber eingebrockt, jetzt nochmal auf die Getränkefrage zurückzukommen, weil ich das Buch geschrieben habe und irgendwie versucht habe, mich dem Bild, was wir von den 70er Jahren haben, als in Westdeutschland oder in West-Berlin sozialisierte Menschen, nicht zuletzt über die Getränke der Zeit wieder zu nähern. Und als das Buch fertig und abgegeben war, ist mir im Grunde genommen erst klar geworden, dass, dass ich mir natürlich selber durch die Getränkeauswahl im Buch unter Umständen mit eingebrockt habe, was du auf die Lesung mitbringst. Und ich habe das dann so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich bin auf irgendwas zwischen Scharlachberg, Meisterbrand, 6-Ämter-Tropfen, Racke raucht. Auf irgend sowas bin ich eingestellt.
Ja, du darfst gespannt sein. Auf jeden Fall. Aber jetzt sag mal tatsächlich, also du hast dich ja, du bist ja Jahrgang 69, wenn ich das hier mal so outen darf. Das heißt, du hast die 70er Jahre selber ja vor allem als Kind erlebt. Wie hast du dich selber in Stimmung gebracht für diese Zeit und wie hast du das für dich so lebendig werden lassen? Weil wenn man es liest, hat man schon das Gefühl, du warst dabei, was ja aber nicht so richtig stimmen kann.
Ich freue mich natürlich, wenn dieser Eindruck entsteht, liebe Alena, aber ich glaube, es liegt, wenn, überhaupt daran, dass vielleicht, vielleicht so ein bisschen, dass es geht ja mehr dann tatsächlich um dieses Bild oder so, was wir möglicherweise von den 70er Jahren haben oder das, was wir uns darunter vorstellen, und vielleicht geht es eher dann darum, wie und warum dieses Bild vielleicht entstanden ist oder was für eine Ästhetik das hat. Und ich habe gestern so, das weiß auch nicht. Ich habe nochmal mir vor Augen führen müssen, was ich in dem Jahr, als ich es geschrieben habe, alles so an Fachliteratur abgesetzt und angemeldet habe. Mhm. Und da habe ich auch so gedacht, also wenn da mal jemand nachfragt, ich habe halt ganz viele so Filme aus den 70er Jahren und Fernsehserien zum Beispiel aus den 70er Jahren, die es nicht auf YouTube oder so gibt.
Was denn zum Beispiel, sag mal?
Also ich habe zum Beispiel, was ich super interessant fand, waren zwei Filme von Wolfgang Menge, die damals im Fernsehen gelaufen sind, Das Millionenspiel und Smog. Mhm. Also damals eigentlich genauso wie heute, dass schon so aktuelle Entwicklungen wie die Luft ist schlecht oder irgendwie gucken die Leute nur noch Quizshows und die Gesellschaft verroht immer mehr, wurden zu so TV-Events verarbeitet. Und es ist total interessant, erstens zu sehen, was die Leute anhaben, wie die Leute miteinander kommunizieren. Es hat natürlich immer diese schon künstlich überhöhte Verarbeitungsstufe, weil es ja schon nicht authentisch ist. Mhm. Aber ich finde gerade, dass es eben nicht authentisch und trotzdem aus der Zeit ist, finde ich absolut faszinierend. Und was mich zum Beispiel total fasziniert hat, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben den Film Die verlorene Ehre der Katharina Blum am Fenster stehend, blaues Kleid, schwarzes Kleid gesehen, von Volker Schlöndorff. Und ich hatte diesen Roman von Heinrich Böll natürlich gelesen, und da ist so ein Schwarz-Weiß-Bild von Angela Richter vorne drauf. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, auch vielleicht dadurch, dass das Buch von Böll sehr so düster ist und das DTV-Cover griff, oder war, weiß ich nicht mehr, jedenfalls griff das Taschenbuch auch so eine RAF-Fahndungsplakat-Ästhetik vielleicht so ein bisschen auf. Und ich hatte also da zum Beispiel sowas sehr, Dunkles und Roughes und irgendwie so grobkörniges erwartet, und es ist total der Wahnsinn. Das Buch ist, der Film ist, die Wände sind irgendwie hellgrün, die Regale sind senfgelb, die Möbel sind irgendwie, die Kücheneinrichtung ist rot, und also es hat alles so eine, dass man dann so denkt, ah, okay, also man merkt der Ästhetik des Films an, dass damals versucht worden ist, eher ein realistisches und ungeschöntes Abbild von so kleinbürgerlich intellektuellem Leben darzustellen. Aber es ist tatsächlich genauso bunt und leicht over the top, wie wir uns die 70er so vorstellen. Mhm. Und die Wohnung zum Beispiel auch. Ich habe so die gläserne Zelle von Wolf Grehm gesehen, so eine Patricia Highsmith-Verfilmung. Und dann auch irgendwie ja, noch so einen anderen Film über so einen Studenten, Jürgen Prochnow, der seinen Professor Klaus Schwarzkopf erpresst. Und das spielt alles auch in so großen Westberliner Altbauwohnungen. Und das, die sind alle so wahnsinnig dunkel, diese Wohnungen. Mm. Und die haben so bunte Accessoires in so höhlenartiger Atmosphäre. Und das ist eigentlich, wenn ich das jetzt so sage, weiß ich nicht. Also ich finde halt so diese, irgendwie, du weißt ja, dass mich diese Orte immer so interessieren. Ich finde diese Ästhetik wahnsinnig inspirierend, ist vielleicht das falsche Wort. So das, was so war. Also ich hoffe,
naja, aber dass die aus Architektin dieser Ästhetik, entschuldige,
wie eine dunkle Höhle mit bunten Details ist.
Ja, aus dieser Ästhetik ergibt sich ja einfach wahnsinnig viel. Also die baut ja einfach so eine ganz spezielle Stimmung. Aber ich weiß, dass du das sehr ganzheitlich angegangen bist. Also einmal optisch durch solche Filme, aber ich weiß, dass du ja auch dir extra Parfums aus der Zeit besorgt hast. Umreißen, wie die Leute damals gerochen haben, wenn sie sich schick gemacht haben und die Welt erobern wollten.
Es gibt so ein tolles Buch, darauf hat mich Julia Püringer auf Twitter mal, dadurch durch die bin ich, die Kollegin, bin ich darauf aufmerksam geworden, von Luca Turin und Tanja Sanchez, zwei ParfümkritikerInnen. Ist leider schon fast 20 Jahre altes Buch und darum nicht mehr so aktuell, wo sie alle Parfums, die es irgendwie jemals gegeben und die jemals aus ihrer Sicht irgendwie es riechenswert waren, so beschreiben und bewerten in alphabetischer Reihenfolge. Und es sind wahnsinnig schöne, unterhaltsame, feuilletonistische Texte. Aber irgendwie habe das deshalb gelesen und habe dann aber so gemerkt, mir war zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass es natürlich ganz viele Parfums aus den 60er oder 70er Jahren immer noch gibt. Und ich habe dann so aus deren Beschreibungen, die sind immer eher so ein bisschen literarisch, humoristisch, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, also das sind so, gab so zwei, drei Sachen, wo ich gedacht habe, interessant, also wie die das beschreiben, das passt wahrscheinlich genau in die Welt der Architektin. Und wenn das eine Parfum Grey Flannel irgendwie Ende der 60er so das Männerparfum war, dann ist es wahrscheinlich so Anfang, Mitte der 70er in West-Berlin angekommen und wurde dann dort in der Drogerie Harbeck am Teltower Damm von irgendwelchen
von SPD-Funktionären
gekauft. Genau, von irgendwelchen SPD-Funktionären der B-Ebene gekauft und die haben dann, während sie hinter den Kulissen die Strippen gezogen haben, danach gerochen. Und das ist, finde ich, wirklich total irre. Also wenn du das dann, wenn du daran riechst, klar, natürlich geht man auch schon mit so einem, gehe ich dann mit so einer gewissen Erwartung oder mit diesem Assoziationshintergrund ran, aber es ist schon irre, oder? Also wenn man dann sowas riecht und plötzlich, wie ich mich in die 80er Jahre zurückversetzt fühle, wenn ich Lulu rieche oder
Gabriela Sabatini. Ah nee, das ist 89 erst.
Ende der 80er. Ja, genau. Aber das auch. Das gibt es ja nicht mehr, ey.
Gabriela Sabatini?
Jedenfalls ist es, soweit ich es, ich habe es ja, nachdem du mir erzählt hast, dass es dein Parfum ist, habe ich versucht, es aufzutreiben und es ist mir irgendwie nicht so richtig gelungen. Also es läuft über die eigene Erinnerung, also ich erinnere mich halt daran, wie MitschülerInnen nach Lulu gerochen haben.
Ja, Lulu kenne ich auch noch.
Oder nach Egoiste. Mhm. Aber es funktioniert tatsächlich auch. Oh ja, mit Egoist
habe ich auch heftige Assoziationen, ja.
Achso, ich dachte, du würdest jetzt sagen, mit Egoist habe ich auch im Italienurlaub den einen oder anderen Mückenschwarm mir vom Leib.
Nee, ich mochte es ganz gern, aber
ich mochte es auch. Was ich ganz schlimm fand, war Fahrenheit.
Ja, nee, Fahrenheit mochte ich auch nicht.
Ja, also Fahrenheit ist. Ja, und da ist es zum Beispiel total schade, weil es gibt das Original Fahrenheit nicht mehr. Also da war irgendein ein Zusatzstoff drin, der sehr teuer und sehr schwierig zu bekommen ist. Und das ist dann in den 90er und Nullerjahren modifiziert worden. Und letztendlich, es gibt sicherlich irgendwo so ein Archiv, Aber das ist für immer verloren. Aber ich bin ganz froh, weil in meiner Erinnerung roch der Raum der Deutschen Journalistenschule in München, wo ich 1988, 89 meine Ausbildung gemacht habe, roch der immer wegen zwei, drei Mitschülern extrem durchdringend nach Fahrenheit.
Ja, bei uns gab es dann so Jo-Parfums, die dann plötzlich sehr angesagt waren.
Ja.
Und dann irgendwann kam, und man muss ja im Grunde sagen, zum Glück kam CK One und David of Cool Water und sozusagen die ganzen Boys, in die ich verknallt war, die hatten dann CK One und Cool Water. Und tatsächlich haben meine beiden Söhne sich jetzt vor kurzem angefangen, sehr für Düfte und Parfums zu begeistern. Und ich wollte auch aus Eigennutz, weil ich verhindern wollte, dass sie so in die Duftwelt von Axe Body Spray zu tief einsteigen, habe ich gesagt, okay, ich kaufe euch beiden jeweils irgend so einen Einsteiger-Herrenduft, damit ihr euch nicht mit Axe Body Spray eindieselt. Und weil mir nichts Besseres eingefallen ist, habe ich halt auch dem einen ein bisschen CK One und dem anderen ein bisschen Davidoff Cool Water, was aber jetzt zur Folge hat, dass die beiden Kinder halt morgens aus dem Haus gehen und riechen wie meine Teenie-Crushes von damals, was so ein bisschen weird ist. Aber ich finde es echt total abgefahren, wie sehr Gerüche und Düfte und Parfums, wie sehr die so Erinnerungen zurückholen und auch wieder so eine ganze sinnliche Welt aufmachen.
Ja, aber eben auch sozusagen Fake-Erinnerungen an Zeiten, an die man sich überhaupt nicht erinnern kann. Also ich kann dir zum Beispiel nicht sagen, ich habe die 70er Jahre ja wirklich nicht aus der Perspektive irgendeiner Altersgruppe, die im Buch vorkommt, erlebt. Da kommen keine Kinder in dem Buch drin vor. Mhm. Ich kann mich weiß gar nicht genau, welche Gerüche ich mit den 70er Jahren verbinde, aber es gab einen Parfum, an dem ich dann gerochen habe, Azuré, wo ich gedacht habe, ja, also bin sicher, dass meine Mutter das nicht hatte, weil das damals, glaube ich, sehr, sehr teuer war, aber das hat so eine bestimmte Art von schwerer Blumigkeit irgendwie gehabt, die mich total an die Parfums meiner Mutter, wenn meine Mutter und mein Vater sich so Mitte, Ende der 70er Jahre fein gemacht haben, um auszugehen. Mhm. Das hat mich total daran erinnert. Aber ansonsten fand ich es eher interessant, wie wirklich so, ja, eben so Vorstellungen oder eigentlich Illusionen von so einem Jahrzehnt entstehen, durch Parfums zum Beispiel.
Es geht ja in dem Buch um einen großen Bauskandal, der auch ein reales Vorbild hat. Und seit wann beschäftigt dich diese Geschichte und hast du das damals tatsächlich auch so live ein bisschen mitbekommen, was da los war in der Stadt, oder ist das erst so hinterher plastisch geworden für dich?
Also das Gebäude, was in dem Buch verklausuliert als der Kegel vorkommt und ist der Steglitzer, der sogenannte Steglitzer Kreisel oder das Kreiselhochhaus da am Anfang der Schlossstraße in Berlin-Steglitz. Und wir sind 1975 nach Zehlendorf Mitte gezogen. Und da tauchte dann irgendwie dieses Gebäude. Das war da schon zweimal pleite gegangen und der Senat hatte sein Investment verloren und es war unmöglich, das Gebäude an Interessenten auf dem freien Büromarkt zu vermieten. Daraufhin war das Bezirksamt Steglitz in diesem Gebäude. Und das war einfach ein wahnsinnig auffälliges Gebäude, weil es damals weder in Berlin, also da gab es, es gab einfach keine Hochhäuser. Es gab es gab das Europacenter, also ich weiß nicht, ob du als wohnst ja in Prenzlauer Berg, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist
selbstverständlich, City als West. Ich die ersten Male nach Berlin gekommen bin, war das Europacenter für mich das absurdeste, größte und auch faszinierendste Gebäude, das ich mir vorstellen konnte. Ja, da gab es ja da drin auch so einen mehrstöckigen Brunnen und so. Ich war total geflasht davon, als junges Mädchen vom Lande.
Und es war ein Mercedes-Stern, glaube ich, drauf, oder? Oder war das ein anderes Gebäude?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nochmal ein anderes Gebäude mit dem Mercedes-Stern.
Stimmt, du hast recht, das ist dieses, das war, glaube ich, unter Umständen, das wird jemand uns bestimmt korrigieren, war das das Postgiro-Gebäude oder das, wo es kann auch nicht sein. Egal, jedenfalls gab es also außer, und ich meine, der Stieglitzer Kreisel ist doppelt so hoch ungefähr wie das Europa-Center. Und zwar einfach 120 Meter, was bei einer, es gibt ja in Berlin diese sogenannte Traufhöhe, die irgendwas um und bei 20 Meter ist, was einfach wahnsinnig auffällig ist. Und ich bin einfach irgendwie in meiner Kindheit, weil ich natürlich so Visionen davon hatte, wie das interessante und das tolle Leben ist. Und es gab irgendwie Bilder, die ich aus von der Skyline von New York kannte. Und wir haben immer, damals liefen ja ständig im Fernsehen irgendwie so 50er, 60er Jahre Filme. Und es gibt diesen irren Vorspann von North by Northwest, der unsichtbare Dritte von Alfred Hitchcock, wo die ganze Zeit die Schrift so durch die Fassaden von der Madison Avenue läuft. Und es sind halt auch alles so Hochhäuser mit so vorgehängten Glasfassaden. Mhm. Und in meiner Welt gab es halt dieses eine einzige Ding. Und es war halt das Kreisel-Hochhaus. Und ich habe das immer so total bestaunt. Also einerseits war das so wirklich wie vom Himmel gefallen, komplett fremd in dieser flachen, eintönigen Südberliner Welt. Und dann, wenn ich so zum Ausdruck gebracht habe, ey, wow, ist voll interessant. Oder ich habe damals nicht ey, wow gesagt. Ich habe, glaube ich, gesagt, das ist ja Urstschau, Mutter, Vater. Dann wurde mir halt, also ich erinnere mich daran, dass mir relativ früh, sicherlich nicht mit 6 oder 7, aber wahrscheinlich mit 10 oder 11, irgendwie erklärt wurde, das sei eine sogenannte Investitionsruine. Mhm. Es war ja nun keine Ruine mehr, es stand aber viele, viele Jahre tatsächlich auch leer oder halb leer, weil es eben einfach nicht vermietet werden konnte. Und ich wusste von Anfang an, das ist irgendwas total Einzigartiges und da steckt irgendein Skandal dahinter. Und es ist aber eigentlich wieder vor allem so die Faszination von so einem, ja, von so einem ästhetischen Reiz in einer ansonsten etwas reizarmen Umgebung.
Der Steglitzer Kreisel steht ja auch immer noch und ist inzwischen irgendwie entkernt und immer mal passiert da auch irgendwas und keiner weiß so richtig, was genau. Aber es ist ja immer noch so, wenn man da von der Stadtautobahn runterfährt, da aufs Ende oder Anfang der Schlossstraße, je nachdem, in welcher Stimmung man ist, ob man es als Ende oder Anfang bezeichnen möchte. Es steht da immer noch irgendwie wie so ein Raumschiff. Das ist schon ein faszinierendes Ding, auf jeden Fall.
Ja, es ist wirklich cursed, wie man heutzutage völlig zu Recht sagen würde. Als ich da 2019 habe ich beschlossen, ich möchte wirklich gerne was drüber schreiben, weil wir damals auf der Geburtstagsfeier eines Freundes, der da in der Nähe von Steglitz irgendwie, oder in Steglitz, glaube ich, sogar seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, genau, in Lichterfelde. Und dann haben wir eine preiswerte Übernachtung im Hotel Steglitz International, was sich sozusagen im Sockel des Kreisel-Hochhauses befindet, geschossen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und also dieses ganze Innenleben dieses Hotels und dieses Sockelgebäudes war so absurd und aus der Zeit gefallen, also wirklich bis hin mit so, weiß ich nicht, so irgendwelchen Gummibäumen, die so niedrige Flure säumen und irgendwelche gekachelten Vorräume von Fahrstühlen und so, dass ich gedacht habe, ich möchte mich, glaube ich, einfach in diese Kreiselwelt mal begeben. Und da war der Kreisel, genau wie du sagst, war komplett schon entkernt und es gab unten so ein Verkaufsbüro und es sollten hochpreisige Eigentumswohnungen mit Blick über Südwest-Berlin entstehen. Und es gab, glaube ich, sogar auch schon eine Musterwohnung. Leider war die geschlossen und Jana und ich konnten uns die nicht angucken, sonst hätten wir sie vielleicht angekauft, sicherlich nicht. Und diese Firma, ich glaube, die hat dann einmal den Besitzer gewechselt. Auf alle Fälle ist dieses Vorhaben auch schon wieder pleite und ist auch schon wieder gescheitert. Und auch das ist eben einfach so, niemand braucht dieses Gebäude da an dieser Stelle in Berlin. Und ich finde es halt einfach so, irgendwie hat mich das total interessiert, mir darüber Gedanken zu machen. Ja, in was für einen historischen Moment, in was für einer psychologischen Lage von beteiligten Personen und warum entsteht so ein Gebäude? Was hat sich da manifestiert sozusagen?
Ja.
Verstehst du? Ich habe so ein bisschen Angst, muss ganz ehrlich sagen, weil ich denke so, verstehst du so, wir reden so über junge Frau, Abendlicht am Fenster stehend, blaues Kleid und du so, ja, es sind so die Traumata zwischen Müttern und Töchtern und wie sie sich über Generationen fortsetzen und ich so, ja, so ein Gebäude und war echt weird da drin und ja, wie es halt so ist, so ein Gebäude.
Genau. Ich kann mich, also es heißt jetzt im Buch Der Kegel und ich kann mich daran erinnern, dass wir auf einer Schreibreise zu dritt mit Maike gebrainstormt haben, wie wir das, wie das im Buch heißen soll, dieses Hochhaus, weil es sollte eben nicht Kreisel heißen. Kannst du dich noch erinnern an so ein paar, wir hatten ein paar echt, wir haben glaube ich einen Nachmittag damit verbracht und hatten viel Spaß und uns alle möglichen, möglichst phallischen Schweinenamen dafür ausgedacht. Aber ihr habt euch dann am Ende doch für den nicht ganz so expliziten Kegel entschieden.
Also ich wollte eigentlich das zwischendurch der Koloss nennen, aber das fanden irgendwie alle von Anfang an zu negativ im Verlag. Ich weiß, bin gar nicht so sicher, ob das, ja, für mich wäre das halt doch auch so ein bisschen so, ah, kolossal, na, nicht wahr, das ist ja kolossal hier alles. Also schon so ein bisschen für mich so Westberliner Atzensprache der 60er, 70er Jahre. Oder mehr so Nachkriegsgenerationen, in die Jahre gekommene Nachkriegsherren. Kegel ist halt einfach so, ist vom Sound her so ein bisschen so ähnlich wie Kreisel, aber es ist halt kein historischer Roman, in dem dieser Skandal irgendwie nacherzählt wird anhand von historischen Timelines, sondern es ist alles ziemlich verdichtet und es ist sehr viel weggelassen und es ist unfassbar viel völlig unhistorisch dazu erfunden und darum kann es einfach nicht Kreisel heißen. Das geht irgendwie nicht.
Verstehe ich.
Und man versteht es auch nicht. Entschuldige ganz kurz, es sollte halt damals so ein Verkehrsdrehkreuz werden und darum halt Kreisel. Also der Name Kreisel passt ja eigentlich auch nicht zu einem Hochhaus. Ja, Kreisel wäre irgendwie ganz nett gewesen. Am Anfang wollten wir das Buch sogar so nennen, weil natürlich da so ein bisschen so, ja, man denkt auch an so ein Kinderspielzeug oder auch darum, dass sich irgendwie alles immer im Kreis dreht, aber es ist auch ein bisschen banal. Also Kegel ist schon gut und ich finde, die Architektin ist auch ein besserer Titel als der Kreisel.
Ja, lass uns mal über die Architektin sprechen, die ich wirklich besonders liebe und ich kann mir vorstellen, dass sie dir auch besonders Spaß gemacht hat, die zu schreiben, weil es ja schon auch für die Zeit eine sehr ungewöhnliche Figur ist, eine Frau, die Hochhäuser in West-Berlin baut. Das war eine ziemlich einzigartige Geschichte.
Ja, es gab halt die Architektin Sigrid Kressmann-Schach, die mit ihrem Architekturbüro und ihrer Baufirma das Kreisel-Bauvorhaben an den Start gebracht und das Kreisel-Hochhaus gebaut hat. Und die sich dann unter anderem vor einen Untersuchungsausschuss verantworten musste, warum sie nicht, ob die Pleiten absehbar gewesen wären und warum sie nicht mit ihrem wirklich, ich glaube 35 Millionen Mark, das war damals ganz schön viel Geld, es hört sich heute nicht so viel an, aber das, warum sie damit nicht haftet und so weiter. Also das gibt diese reale Person und ich habe am Anfang eigentlich so das Buch um diese Figur herumgeschrieben, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht interessant, wenn diese Figur immer nur aus der Sicht von anderen wahrgenommen wird und sich dann so ein bisschen so ein kaleidoskopartiges Bild ergibt und man aber nie so in ihrem Kopf ist. Und es lag auch wirklich daran, dass ich dachte, ich kann und möchte eigentlich so einer historischen Figur nicht zu nahe treten. Und das will ich auch irgendwie nicht. Vor allem will ich die auch nicht beurteilen und nicht verurteilen. Und ich habe dann aber beim Schreiben gemerkt, das entfernt sich so weit von irgendeiner Art von, ja, so historischem Anspruch oder so. Und eigentlich handelt es, wenn überhaupt, von den Sachen, die damals über sie geschrieben worden sind. Also sozusagen von dem Bild, dass diese reale Architektin entweder nach außen gezeigt hat oder was Leute so auf sie raufprojiziert haben. Das gibt so ganz viele, also ich habe mir sehr viele Texte, Zeitungsnachrichten, Zeitungsartikel aus den späten 60ern, frühen 70ern angeguckt und es ist mega sexistisch. Es ist immer so davon die Rede, oh, die schöne Siggi hat die Berliner Bauwelt in ihren gut manikürten Händen. Sie hat sich die öffentliche Hand um die schmale Taille gelegt und so. Und zwar so wirklich, sick, also ey. Also wirklich so, das ist so der parlamentarische Pressedienst, was damals eine SPD-nahe Nachrichtenagentur war, hat irgendwie so über sie geschrieben. Der Spiegel hat so über sie geschrieben. Der Tagesspiegel und verschiedene, also es war einfach so ein Sound. Und ich habe irgendwann gemerkt, also je mehr ich diese Figur erfinde, desto mehr kann ich ihr dann doch auch nahe kommen. Und wirklich der totale Durchbruch beim Schreiben, ich weiß nicht, ob du dir das, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass man halt irgendwie, ich habe dann doch gemerkt, also der Durchbruch kam wirklich, als ich dann auch aus ihrer Perspektive geschrieben habe und gedacht habe, nee, also ich will auch einfach wissen, was in ihr vorgeht. Und ich möchte irgendwie wissen, ich möchte nicht nur, dass sie, also es wäre historisch irgendwie auf eine Art authentisch und ehrlich gewesen, wenn man sie nur aus dem Blick von Männern betrachtet hätte. Und es wäre ziemlich high concept und auch irgendwie so ein bisschen sehr, sehr, es wäre ambitioniert gewesen, aber wahnsinnig viel mehr Freude beim Schreiben und ich hoffe auch beim Lesen macht es natürlich, wenn du das Innenleben von einer Person, die von außen als irgendwie gewissenlos, machtgeil irgendwie aber auch rätselhaft wahrgenommen wird, wenn du da wirklich dann reingehst.
Mm. Das ist dir gelungen.
Mann, ey, ich hoffe es. Und irgendwie, ja, also ich mag sie auch wirklich sehr und ich sag dir aber auch ganz ehrlich, also ich habe bis zum Schluss, und damit meine ich wirklich so bis zur letzten Textfassung, hätte ich nicht doch ein anderes Buch schreiben können, wo ich mit ZeitzeugInnen, Familienmitgliedern und so weiter von Sigrid Kressmann-Schach gesprochen hätte und dann einen dokumentarischen Roman geschrieben habe. Aber
Hättest du auch machen können, aber das wäre ein völlig anderes Buch geworden. Und ich finde, es ist, es ist in jedem Fall ein Denkmal, dass man vielleicht nicht ihr, aber diesem Frauentypus, wenn man so will, dass du dem gesetzt hast. Ich find's toll. Und ich finde, man kommt dieser Figur sehr nah, aber eben nicht zu nah. Und ich finde es total gut.
Also es gibt eine komische, der Spiegel hat damals wirklich, wobei es machen sie ja heute auch wieder, siehe Peter Altmaier, also hat damals schon so Home Stories veröffentlicht. Und es gibt von 1968 und 69, glaube ich, so eine Home Story über Sigrid Kressmann-Schach, wo dann am Ende auch ihre damals, glaube ich, 16 Jahre alte Tochter zu Wort kommt und die Tochter. Also das ist ja wie alle Spiegelartikel damals anonym, aber man kann, glaube ich, mit Sicherheit sagen, der Autor. Man merkt den Text so richtig an, der Autor ist irgendwie ganz schön ratlos, was jetzt hier eigentlich abläuft und woher plötzlich diese Frau kommt, die irgendwie in West-Berlin Millionen in die Hand nehmen kann. Das war der Beginn der Kreiselbauphase und der Genehmigungsphase und die wirklich das höchste Haus der Stadt bauen kann und die hat das größte Einkaufszentrum der Stadt, hat sie auch schon in der Pipeline und so weiter. Und dann wird am Ende bei dieser Home Story kurz die Tochter von Sigrid Kressmann-Schach zitiert mit den Worten, ja, meine Mutter ist eine Art Emanze oder ist eine richtige Emanze. Also jedenfalls kommt das Wort Emanze drin vor. Und man merkt dem Text so richtig an, wie erleichtert der Autor ist, dass er das Ganze damit so abbinden kann. Also dass er irgendwie dann am Ende noch eine etwas originelle Schublade für die Frau gefunden hat. Ich glaube nicht, dass es für die Figur im Buch die richtige Schublade ist, aber ich erzähle es eigentlich, weil ich, ich meine, die Tochter von Sigrid Kressmann-Schach, die nicht so wahnsinnig, die ist eigentlich aus meiner Generation, würde ich sagen, ungefähr, ein bisschen älter. Ja, doch, älter, aus den 50er Jahren geboren. Falls die das Buch liest, würde ich mir irgendwie wünschen, dass die denkt, okay, das ist definitiv nicht meine Mutter und ich bin vielleicht erleichtert, weil es hat weniger mit meiner Mutter zu tun, als ich hätte denken können. Aber
ein paar Sachen sind.
Aber vor allem würde ich zum Beispiel hoffen, dass dann die Personen, dass Leute, die Sigrid Kessmann-Schaff gekannt haben, vielleicht denken, naja, das ist sie natürlich nicht, aber irgendwie ist das eine gute Figur in dem Buch. Und ich meine, es ist nicht moralisch eine gute Figur oder politisch eine gute Figur oder sondern die, wenn es gelungen ist, lebt sie irgendwie jenseits dieser Kategorien, hoffe ich.
Absolut. Und sie ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Männer auf machtbewusste Frauen reagieren, nämlich mit so einer Mischung aus Faszination und Ratlosigkeit. Und hier und da auch Aggression. Und ich finde es.
Genau, die dann umschlägt in Aggression, ja.
Und mir hat das große Freude bereitet. Es gibt ja noch einen anderen großen, sie hat ja noch ich weiß nicht, ob wirklich einen Antagonisten, aber der eigentliche Held in der Geschichte ist ein junger Journalist namens Otto, der beim Spandauer, jetzt habe ich es vergessen, Volksblatt?
Spandauer Volksblatt.
Beim Spandauer Volksblatt arbeitet und viel von dem Buch spielt er in dieser Zeitungsredaktion und das ist auch sehr plastisch und ich habe mich gefragt, ob du eigentlich so eine Art von Lokalzeitungsredaktion eigentlich noch tatsächlich live erlebt hast, also total, halt die Setzer miteinander streiten und und wo es halt wirklich noch so nach Druckerschwärze riecht und Leute auf Schreibmaschinen hacken. Das hat ja so ein bisschen so wie ich Journalismus eigentlich nur noch aus Filmen kenne und noch so ein ganz mini kleines bisschen aus meiner Kindheit aus familiären Gründen, aber nicht selbst als aktiver Teil. Erzähl mal.
Also ich habe tatsächlich auch beim Spandauer Volksblatt meinen ersten Artikel veröffentlicht, 1988, aber ich war damals nur so ganz kurz einmal in der Redaktion. Ich hatte auch unglaubliche Ehrfurcht davor, da irgendwelche Texte abzugeben und so. Also ich war deutlich schüchterner und zurückhaltender als Otto Bretz, der Praktikant in die Architektin. Aber ich habe 1989 drei Monate ein Praktikum bei der Neuen Presse in Coburg gemacht. Das eine Zeitung war, die so ungefähr, glaube ich, die hatte auch so eine vergleichbare Auflage, um 35.000, wie das Spandauer Volksblatt. Und die Redaktion war darum personell, würde ich sagen, ungefähr ähnlich ausgestattet, so mit 20, 30 Leuten. Und es war tatsächlich so, dass die in so einem zweistöckigen Gebäude im Gewerbegebiet hatten die wirklich Redaktion und Druckerei in einem und man hat dann irgendwie in der Redaktion, also es gab schon Computer, aber man hat dann da auf so einen Knopf gedrückt und dann kam irgendwie das Lichtsatzdokument in der Setzerei und fiel in so einen Korb und wurde dann da auseinandergeschnitten und aufgeklebt und man wurde zusammengeschissen, weil es wieder nicht gepasst hat oder so. Und dann kam auch wirklich ab und zu jemand aus der Setzerei und hat einem irgendwie erklärt, dass man wieder alles falsch gemacht hat. Dann sind die weggegangen und dann hat der sehr nette Redakteur der Meinungsseite gesagt, da müsste ich vielleicht mal einen Kasten Bier in die Setzerei stellen, dann würde es besser laufen und so.
Das waren mächtige Menschen, die Setzer. Also es gab ja auch früher bei der Taz, haben die Setzer ja zum Teil noch irgendwie so Kommentare in die Artikel eingebaut und so, was sind das für ein Scheiß und so. Gab es doch auch mal, war doch auch so ein Ding bei der Taz, dass die Setzer gerne noch irgendwas mit an den Rand geschrieben haben quasi, was dann auch tatsächlich in der Zeitung erschienen ist. Also das war das waren wichtige Leute bei der Tageszeitung.
Ja, genau. Und da, also bei der Neuen Presse haben die nichts dazu geschrieben, aber die hatten natürlich die Macht, alles abzuschneiden, was nicht reingepasst hat. Und insofern, musste schon alles passen. Es ist echt, also ich, ja, ist auch. Auch Zeitungsredaktion, also ich weiß nicht, wie dir das ging. Du hast dann noch eine andere familiäre Prägung und hast möglicherweise ein realistischeres Bild gehabt als ich, aber für mich waren halt Zeitungsredaktionen immer ein sehr romantischer Ort und vor allem so in meiner Kindheit auch so, weiß ich nicht, geprägt durch Die Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffmann. Und ich dachte, sobald ich auf der Journalistenschule angenommen bin, verwandle ich mich quasi in Robert Redford. Dass ich sozusagen wie in so einem Teenie-Musical, dass es dann irgendwie so Schnipp macht und ich tauche plötzlich im Newsroom der Washington Post auf, nur dass es halt irgendwie, dass es überall so aussieht. Und ein bisschen ist es ja auch so und ein bisschen ist es aber auch überhaupt nicht so. Und ist auch ein bisschen so eine Liebeserklärung an diese nicht mehr ganz so präsente Welt der Tages- und Lokalzeitungsredaktionen.
Ja, das merkt man. Also alle, die ein kleines bisschen Journalismus-Nostalgie und Tageszeitungsnostalgie haben, kommen da auf jeden Fall voll auf ihre Kosten, würde ich sagen. Würdest du eigentlich sagen,
ist es jetzt doch unangenehm? Ja, Entschuldigung.
Ja,
ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt mal auf die ganze Zeit über mich zu meinem Buch zu reden.
Ja, sorry, da musst du heute durch. Das ist heute das Thema. Sorry. Ganz zum Schluss erzähle ich noch was über mich, wenn du möchtest. Aber oder ich kann ja vielleicht einen kleinen Einschub machen, apropos Spandau, weil wir gerade in Spandau sind. Es ist ja was, wir reden ganz kurz über mich, ja, nur dass du durchatmen kannst und dann geht's aber nochmal weiter mit dir.
Ja.
Und zwar habe ich jetzt endlich meinen Durchbruch als Hauptstadtautorin, weil 2,5 Jahre, nachdem Junge Frau am Fenster stehend erschienen ist, ich am 21. April, also 3 Tage nach deiner Buchpremiere, meine allererste, und zwar überhaupt meine allererste Lesung in Berlin habe. Ich habe 7 Bücher geschrieben und am 21. April wird die allererste Lesung in Berlin stattfinden, im Trendbezirk Spandau. Und ich freue mich total darüber, ich habe es endlich geschafft. Weil es gab für Junge Frau damals keine Buchpremiere wegen Pandemie und es hat einfach, und ich war wirklich überall, ich habe bestimmt über 50 Lesungen gemacht mit dem Buch, aber nie eine in Berlin. Es gab nie eine in Berlin und das ist jetzt die allererste und ich freue mich irgendwie mega. Ja,
kann ich total verstehen.
Darüber.
Wie krass Durchbruch. Ist das, ey.
Endlich,
ich meine, du hast noch 4 Kapitel von, bei euch ist es immer so unheimlich still. Und endlich die erste Lesung in Spandau bei Berlin, wie die Spandauer angeblich sagen, was aber, glaube ich, wirklich überhaupt nicht stimmt. Das ist so ein Klischee, mit dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Ich halte das für ein Gerücht.
Ja, aber es ist Berliner Stadtgebiet. Ich hatte mal eine Lesung in Teltow, aber Teltow ist Brandenburg. Teltow ist Brandenburg, ist nicht mehr Berlin. Spandau ist Berlin. Und ich freue mich mega. Ey. Ja. Endlich da, Berliner Autorin.
Da komme ich auch, glaube ich, hoffe ich.
Ja, mach das. Freue ich mich. Ja, dies ist aber nur ein kleiner Einschub. Ich möchte noch eine Sache.
Es ist sehr lustig, weil ich habe am 20. April noch mal eine Krimi-Lesung in einer Hamburger Bücherei. Und ich so, ja, also da erscheint ja kurz vorher, also mein neues Buch, ja. Ja, ist auch ein Krimi? Naja, nee, aber ist ja ganz schon auch ein tolles Ding, also ganz neu dann so. Ja, also wie gesagt, Krimi-Lesung.
Ah, okay.
Und dann werde ich schön nochmal Hausbruch rausholen und freue mich aber auch drauf, ehrlich gesagt, weil das ist schön.
Ja, das ist auch super. Krimi-Lesungen
sind auch schön.
Ich möchte aber noch einmal zurückkommen auf die Architektin, dieses fantastische Buch. Und zwar ist mir beim Lesen nochmal aufgefallen, wir haben ja hier mal eine ganze Folge gemacht über das Thema Heldinnenreise in Abgrenzung zur Heldenreise. Und Otto geht ja tatsächlich auf Heldinnenreise. Also er ist eben nicht der einsame Held, der gegen den übermächtigen Gegner kämpft, sondern es geht für Otto eigentlich darum, dass er eine Familie verliert und eine Familie findet. Und das ist mir irgendwie gestern so beim drüber nachdenken erst so aufgegangen, dass du das so gemacht hast und ich freue mich total darüber. Das hast du schon auch absichtlich gemacht, oder? Oder hat sich das so organisch ergeben?
Nee, und ich würde sogar sagen, also ich weiß nicht, ob du ab und zu sexy und bodenständig, du hörst es ja mehr als alle.
Ey, ich höre es, okay, das ist jetzt voll das Outing, ich höre es tatsächlich selber manchmal zum Einschlafen.
Ja.
Ich wirklich ich nicht manchmal, schlafen kann, wenn ich meinen eigenen
Podcast. Ich höre es manchmal bei langen Autofahrten, wenn ich wenn ich irgendwie gerne ein vertraute Stimmchen um mich haben will.
Oh, und ich glaube,
meine eigene.
Guck mal, so offen sind wir. Ich glaube, alle Podcaster machen das, alle PodcasterInnen, und wir sind die Einzigen, die es mal offen zugeben, dass man ab und zu auch mal seinen eigenen Podcast hört. Also ja. Wie so eine Eigenurintherapie.
Ich glaube zum Beispiel vor allem diese beiden Typen von der Zeit, die immer diese 12-stündigen Podcasts machen. Ich glaube, die machen das wirklich so, dass sie diese Podcasts machen und dann die restlichen Lebensstunden, die sie haben, hören die sich die einfach mehrfach immer nochmal an.
Ja, und ich glaube, dass die manchmal am Sonntag ihre Familie versammeln vor dem Phono-Gerät und sagen, so Freunde, neue Folge, alles gesagt ist draußen, 13,5 Stunden, ab geht er, der Peter. Und dann müssen die Kinder sich das anhören, auf Schallplatte.
Ach, ich dachte, und dann setzen sie sich Kopfhörer auf und die Familie muss ihnen zugucken.
Oder so, ja.
Nochmal anhören. Jedenfalls habe ich tatsächlich auch, ich glaube, als wir über die Heldinnenreise gesprochen haben, über dieses Buch von Gail Carriger, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, angekündigt, dass ich das jetzt einfach knallhart abarbeiten werde beim nächsten Mal.
Ja.
Und habe da auch kein Problem damit. Ich würde wirklich sagen, also ich habe mir am Anfang tatsächlich sogar so ein Schema gemacht und habe dann gemerkt, ich habe dann den Plot nochmal ein bisschen verändert, aber es ist tatsächlich wirklich so, dass ich gedacht habe, nee, das wird genau so sein. Eine Hauptfigur wird am Anfang eine Familie verlieren, eine Familie dazu gewinnen. Die Hauptfigur wird sich einem Gegner stellen, aber es wird auch nicht darum gehen, diesen Gegner zu vernichten oder auf der Grundlage von eigenen Opfern irgendwie ein größeres Ganzes zu retten, sondern das Thema ist Transformation. Und es ist ja dann so ein bisschen die Frage, ob Otto jetzt in die Welt der Architektin gezogen wird oder ob er in der Welt seiner neuen Familie, seiner gewählten Familie, seiner FreundInnen und so weiter bleibt. Und am Ende geht es dann eigentlich nicht darum, dass irgendjemand vernichtet oder besiegt wird, sondern es geht darum, dass man irgendwie einen Weg gefunden hat, hoffentlich mit der ganzen Scheiße irgendwie klarzukommen.
Ja, und am Ende sitzen alle um so einen großen dampfenden Topf Fischsülze. Das ist einfach, wunderbar.
Am Ende, also ich habe neulich, mit wem ich darüber gesprochen habe. Irgendwie, ich glaube mit Katharina Rottenbacher, mit der Lektorin. Irgendwie im Nachhinein bereue ich doch ein bisschen, dass die eine Figur tot geht. Aber was soll man machen, ey?
Tja, bisschen Schwund ist immer.
Wow. Ja, aber ich, ganz ehrlich, was mich wirklich wahnsinnig freut, und das ist eine der Sachen, die du irgendwie, ich habe dir viele Sachen zu verdanken, aber du hast, wir haben hier häufiger mal drüber gesprochen, ja, weiß ich nicht, also so über Männerfiguren haben wir gesprochen und auch so, also irgendwann, ich glaube, als wir uns über, George Saunders und Lincoln im Bardo unterhalten haben und du irgendwie gesagt hast, dass du diese Zärtlichkeit des Vaters für seinen Sohn und dass dich das so berührt hat, aber eben auch tatsächlich, weil das so ein Männerbild ist, was so selten vorkommt. Und du hast dann, als du so zwischendurch so Passagen von Die Architektin gelesen hast, hast du irgendwie dich auch so positiv und so würdigend über dieses, ja, liebevolle und unausgesprochen ja irgendwie auch zärtliche Verhältnis von Otto und seinem WG-Mitbewohner Jürgen geäußert. Und irgendwie hat mir das total gut gefallen. Und da hat mich sehr gefreut, dass du das gefunden und auch für gut befunden hast.
Ja, das war mir wirklich.
Es gibt so eine zärtliche, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, so queer oder homoerotisch aufgeladene, aber irgendwie einfach so eine etwas kuschelige Männerfreundschaft.
Ja, es gibt, also die genau, es gibt so eine freundschaftliche Körperlichkeit, die aber eben nicht irgendwie sexuell aufgeladen ist oder irgendwo, wo man denkt, oh, na, läuft da was oder so, gar nicht. Und das finde ich, das hat mir besonders gefallen, weil sowas einfach super selten erzählt wird und unter weiblichen Freundschaften halt viel öfter vorkommt. Und warum sollte das nicht genauso bei Männern auch vorkommen? Ich würde es Männern auf jeden Fall wünschen.
Ja, genau. Und ich glaube, es geht, aber auch das, also beide haben ja auch noch so was Kindliches. Und ich glaube, dass Otto tatsächlich sich auch möglicherweise in seiner Sexualität noch nicht so klar ist. Jedenfalls ist das, glaube ich, das, was in dem Buch steht. Also ist aber nicht so wichtig. Es gibt aber auch Sexszenen. Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder hier, ich, mittlerweile auch der Eindruck entstanden ist, dass wir irgendwie die mega prüden AutorInnen sind und das immer vor uns herschieben. Aber ich habe mir eigentlich, ich kämpfe da echt mit Händen und Füßen gegen an.
Ja, in dem Buch ist, also ja, kann man so sagen. Es geht um ein phallisches Gebäude und das setzt im Grunde ja schon den Ton.
Ja, aber es geht halt tatsächlich irgendwie auch, dieses, das Phallische dieses Gebäudes und auch so dieses zotig Aufgeladene der damaligen Zeit. Jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück, was ich für mich eben selbst noch in diesem Archivstudium, in diesen anzüglichen Formulierungen in der Berichterstattung über den Kreiselskandal und über Sigrid Kressmann-Schacht niederschlägt. Versuche ich natürlich gebrochen, auch im, dass es auch im Buch irgendwie vorkommt. Gibt ja auch so, also es ist wirklich absolut verblüffend, weil es damals im Nachklapp dann und als dann dieser ganze Skandal, also als das Haus pleite, die Kreiselbau AG pleite war, das Haus nicht vermietbar war und sich dann irgendwie die Frage stellte, wer im Senat hat jetzt hier eigentlich wann welches Gutachten durchgewunken und wer hat eigentlich wann welchen Vertrag unterzeichnet. Und dann wurden halt wirklich so, so gemeinsame Übernachtungsbesuche und Aufenthalte der Architektin mit Partei- und Senatsfunktionären in Braunlage und in Portugal in der Presse aufgearbeitet und dann wirklich, also ich meine, die Genüsslichkeit, mit der das Wort Bettgeschichten dann da immer vorkommt und wie dann darüber spekuliert wird, ob sie in einem Bett oder in zwei Betten und wie weit die Betten voneinander entfernt standen, wirklich absolut
Verbindungstüren absolut, zwischen Hotelzimmern ja, geschlossen oder nicht verschlossen. Ja,
ganz genau. Na, ganz genau. Also wir luschern mal so ein bisschen durch Schlüsselloch-Mentalität, die, aber damals, weil man es, glaube ich, noch nicht so lange gemacht hat in der Presse, heute ist es ja völlig normal, aber damals, so Ende der 60er, hatte man, glaube ich, erst so seit 3, 4, 5 Jahren das Gefühl, man könnte jetzt über Bettgeschichten und so weiter schreiben und es hat wirklich so einen ganz, ganz schrecklichen Sound und ich muss sagen, das war eine der schönsten Sachen, mir dann zu überlegen, naja, okay, also diese Presseberichte aus der Zeit enden immer an diesen Schlüssellöchern und an der Frage nach den Verbindungstüren und so und sich dann auszumalen in dieser fiktiven Welt, was wäre dann da wohl wirklich hinter diesen Schlüssellöchern passiert und war es in Wahrheit viel interessanter und viel aufregender oder war es viel weniger aufregend, darum noch interessanter? Tja.
Ja, ihr könnt es lesen, weil wenn dieser Podcast on air geht, dann ist das Buch wahrscheinlich schon im Handel oder wenigstens kurz davor im Handel zu sein. Und
ja, doch, bestimmt. Ja. Ich hoffe es, ja.
Und du hast hoffentlich auch deine Exemplare bekommen, die dir vertraglich zustehen. Verdammt nochmal. Und ja, kauft das. Es macht große Freude. Und wenn ihr könnt, kommt doch zur Buchpremiere am 18. April in Berlin. Findest du es eigentlich nicht irgendwie total geil, dass man bei Eventim seinen eigenen Namen eingeben kann und dann kann man da Tickets buchen und dann kriegt man so ein Konzertticket und da steht dann dein Name drauf. Nee, ne, du findest es nicht so geil, aber ich habe mich total gefreut.
Es gehört zu den Sachen, die tatsächlich irgendwie so wie, wenn dann manchmal zum Beispiel Julia Becker auf Twitter schreibt, dass sie gern sexy und bodenständig hört und ich mir plötzlich wirklich so ein bisschen das Herz in die Hose rutscht. Das gehört so zu den Sachen, die ich mir nicht so gerne bewusst mache. Also ich weiß es total, ich weiß es auf einer sehr elementaren Ebene zu schätzen und ich appreciate es und aber es erfüllt mich auch mit einer, also irgendwie, ich will auch nicht genau drüber nachdenken.
Ja, ganz das verstehe ich gut, geht mir auch so, aber deswegen mache ich das in dem Fall für dich. Ich habe ja Karten gekauft, um sie zu verschenken und als die kamen und eben halt aussehen wie so Konzertkarten für Mariah Carey oder so und dann steht dann da halt Till Reeder, die Architektin, da war ich ganz erfüllt und war ganz stolz irgendwie und fand es irgendwie geil und dachte, ach guck mal, mein Tilly.
Oh, aber eigentlich müsste natürlich stehen Till Reeder und Alina Schröder oder Special Guest oder irgendwie so.
Ich bin ja nur zum Unterbrechen eingekauft an
Na,
dem
Gott
Abend.
Sei Dank, ist auch wichtig. Ja.
Na, mal gucken, ob es mir gelingt. Sehr schön, Till. Das war's. Guck mal, nächstes Mal reden wir nur noch ab und zu über dich.
Naja, also nächstes Mal werden wir auf alle Fälle ein Thema finden, was damit zu tun hat, dass du dein Buch dann zu Ende geschrieben hast, den First Draft.
Nächste Woche.
Wir werden nicht nächste Woche podcasten, sondern wir werden im April nochmal podcasten und ich glaube, bis dahin ist es soweit, Alina.
Okay, alles klar. Ja, ich lasse es mir anspornen sein. Ich habe dir gestern ja geschrieben, dass ich die 300 Seiten Marke überschritten habe. Man setzt sich ja selber immer so komische. Also diese 100er Schritte sind für mich auf irgendwie so Zielmarken, das ist aber komplett random, ist eigentlich scheißegal. Und gestern habe ich die 300 Seiten voll gekriegt und jetzt fehlt noch ein kleines bisschen, aber ich habe es bald geschafft, ja. Dann ist es fertig.
Ach, super. Ja. Ich freue mich total drauf, freue mich wirklich sehr drauf. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, unabhängig davon, dass wir jetzt am 18. April auf dem Pfefferberg zusammen auftreten. Ich würde ja wirklich wahnsinnig gerne mal mit dir zusammen
Das wäre so schön. Ich will das auch. Das muss irgendwie drin sein. Wer das hier hört und Lesungen veranstaltet, möge uns bitte zusammen einladen.
Ja, es ist der perfekte Sommer, um das zu machen.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich auch, dass die beiden Bücher auf eine Art miteinander kommunizieren.
Ja, das glaube ich auch, weil sie spielen gar nicht in so unterschiedlichen Zeiten.
Ja, und es geht eben in beiden Büchern um diese Lebenswege der 60er, 70er, 80er Jahre, die auf eine so unfassbare Art und Weise noch durch die Nachkriegs- und noch deutlicher einfach durch die Kriegszeit geprägt sind. Also durch diese unglaubliche Nähe von Schuld und Verbrechen und Verdrängung. Krass.
Ja, stimmt. Es war zur Zeit der Architektin halt krass, sage ich, weil es war zur Zeit, in der dein Buch spielte, alles erst 30 Jahre her und so wie jetzt die 90er. Es ist einfach alles noch ganz schön nah und präsent.
Ich wollte sagen, dass Schuld, Verbrechen und Verdrängung, das alles aus zwei Rohren an einem lauschigen Sommerabend. Besser geht nicht.
Nee, ja, auf jeden Fall. Das muss drin sein und ich freue mich drauf. Ja.
Und wenn wir es einfach am Märchenbrunnen machen und für die Tauben und Eichhörnchen.
Wir machen das so oder so. Es ist hiermit beschlossen.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Mach's gut, Till.
Ich danke dir für deine Geduld.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.